Gnade sei mit euch und Friede.
Dem, der da ist, der da war und der da wiederkommen wird, unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Es ist schön, unter diesem Vorwort hier zu stehen. Es ist 21 Jahre her, seit ich das erste Mal auf dieser Kanzel hier stand. Und der Herr ist derselbe, ein paar Gesichter sind dieselben. Und ich freue mich sehr, es ist mir eine große Ehre, heute hier für euch den Versuch machen zu dürfen, das Wort auszulegen. Der Predigtext für den heutigen Stephanustag steht im Hebräerbrief in den 10. Kapitel. Ich lese uns in Verse 32 folgende. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, wer da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefangenen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele gewinnen. Lasst uns beten. Mächtiger Gott, wir danken für dein heiliges Wort. Wir möchten nun bitten, dass du Herzen und Ohren aufschließt, dass wir deine Stimme vernehmen aus menschlichem Reden heraus. Komm du uns nahe, sprich du selbst. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde, ihr kennt alle die denkwürdige Situation, die man mancherorts je und dann in den Straßen beobachten kann. Da öffnet sich hier und da noch eine Haus- oder Hoftür. Bepackte Gestalten tragen sperrige Gegenstände auf den Bürgersteig. Zwei- oder dreimal wird dieser Gang gemacht, bis sich ein ansehnlicher Berg vor dem Haus angesammelt hat. Und später, nach einigen der Dunkelheit, ziehen dann andere Gestalten in die Häuser, die diese Berge umkreisen. Irgendwo in der Nähe parken Fahrzeuge, dahinter und da rein wird verfrachtet, was diese Gestalten den Berg dann wieder entrissen haben. Er ist jetzt deutlich kleiner als vorher, der Berg, er wirkt etwas zerzaust und er stellt damit noch plastischer dar, was er eigentlich ist, nämlich ein Müllhaufen. Es ist Sperrmüllzeit. Heutzutage ist ja sogar in vielen Kommunen die Sperrmüllentsorgung individualisiert. Früher war das anders. Da war es so, dass in einem ganzen Bezirk alle Haushalte zusammen zum Sperrmüll Gelegenheit hatten. Und da konnte dann die bewohnte Straße ihr Gesicht richtig verlieren. Die ungewohnten Hügel auf dem Bürgersteig, diese fremden, sammelnden Gestalten und ihre meist recht unorthodox geparkten Fahrzeuge, die vermittelten irgendwie das Gefühl von Anarchie und Ausnahmezustand. Die Atmosphäre hatte was von Nachkriegszeit, Kalkutta und Flohmarkt. Was da nicht alle lag. Alter Fernseher, Fahrrad oder Tretlager, ja ganze Schlafzimmergarnituren oder Wohnzimmereinrichtungen lagen da auf der Straße. Wir können uns gut vorstellen, nee, wir können sicher sein, dass all die Dinge, die hier so ein jämmerliches Ende nehmen, für ihre Besitzer einmal sehr wichtig waren. Irgendwann mal war diese Schlafzimmergarnitur vielleicht der große Traum des jungen Ehepaares. Irgendwann hatte man dafür gespart, vielleicht sogar Schulden gemacht. Irgendwann hat man sich auf den neuen Teil gefreut und war stolz darauf. Vielleicht hat es sogar Streit deswegen gegeben, ob diese Anschaffung überhaupt nötig sei, ob man besser ein furniertes oder ein massives, ein rustikales oder modernes Modell kauft. Mensch, was hat das die Tage und Wochen bewegt, diese ganzen Gedanken. Und das ist jetzt alles vorbei. Der Grund für alle Auseinandersetzungen das Ziel aller Träume und Ergebnisse der Sparmaßnahmen liegt jetzt im Dreck. Zusammen mit anderen Dingen, die uns nicht mehr schön und nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Man ist ja heute schnell dabei, einfach wegzuwerfen, was nicht mehr gefällt. Es hat auch was zu tun mit unserer menschlichen Unbeständigkeit. Mit der reizvollen Illusion, durch so einen neuen Gegenstand, da werde nicht nur die Wohnung, sondern irgendwie auch das eigene Leben neu und vollständiger ausgestattet. Manchmal war auch nur dieses unselige Vergleichen schuld, dass man gerne nach links und rechts guckt und dann, was der Nachbar hat, attraktiver zu sein scheint, sodass man sich gezwungen sieht, nachzuziehen. Ich denke nun, dass diese Zusammenhänge ein gutes Anschauungsmaterial liefern für unseren Bibeltext. Werft euer Vertrauen nicht weg. Es kann passieren, dass uns der Glaube, dass uns das Vertrauen auf unansehnlich und schädlich kommt. Es kann passieren, dass wir auf einmal Lackschäden oder Mäulen dran entdecken, dass uns das Lebensmotto des Nachbarn attraktiver erscheint oder wir uns nur in den allgemeinen Trend einklicken. Es ist eigentlich Sperrmüllzeit für den alten Christusglauben. Die Gesellschaft wirft Stück für Stück auf die Straße, was einmal ihre entscheidende Basis und ihr Fundament war. Fundament für die Gesetzgebung, für das Sozialwesen, für die Politik und Gesundheitswesen, Fundament für das ganze Bildungssystem und die Kultur. Aber das kommt den meisten jetzt so vor wie ein in die Jahre gekommenes Möbelstück, das nur noch im Weg ist, von dem man sich am besten trennt. Auch im Hinblick auf das immer weiter zusammenwachsende Europa wird das Erbe des Christentums angesehen wie ein alter Tröder aus dem Keller, der der Renovierung zum neuen Haus Europa bloß im Weg ist. Ja, Stichwort Sonntagsheiligung, Stichwort Gottesbezug in der Verfassung, Stichwort Ethik in Forschung oder Medizin, Stichwort Medienethik und Mediengesetzgebung. Aber nicht nur europäisch und gesamtgesellschaftlich ist das so. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist heute Morgen auch einer hier, der gerade dabei ist, seinen Glauben aufzukündigen und sein Vertrauen fortzuwerfen. Vielleicht ja eher so schleichend, so unerkannt, nicht auf einmal wie beim Sperrmüll, sondern Stück für Stück mit kleinen Sächten findet den Weg in die graue Tonne. Vielleicht scheint die Sache mit Gott nicht mehr so richtig zu funktionieren. Vielleicht hat man Vertrauen da reingesetzt und Erwartungen gehabt und dann ist alles ganz anders gekommen, obwohl man noch an Gott geglaubt hatte. Man will jetzt von dem so richtig nichts mehr wissen und sich nur noch an die sogenannten Tatsachen halten. Werft euer Vertrauen nicht weg, werden wir hier ermutigt. Dabei sollte bedacht werden, wer das Vertrauen wegwirft, wer Gottes Willen nicht mehr mit Vertrauen begegnen möchte, der hat automatisch ja eine andere Weise der Orientierung und des Denkens gewählt. Er muss mit Kontrolle, und zwar mit eigener Kontrolle, beurteilen, was ihm begegnet und entscheiden, wie zu reagieren ist. Da bist du aber beschäftigt. Und es ist keine Frage, dass damit weit schwieriger und schlechter zu leben ist. Ich meine, wo das Vertrauen ausgezogen ist, da zieht das Misstrauen und die Skepsis ein. Da traut man keinem mehr über den Weg, außer sich selbst, was ja der größte Trugschluss ist. Wo das Vertrauen fehlt, ist man zwangsläufig aus einer tiefen Unsicherheit heraus ständig dabei zu prüfen, nachzuforschen und rückzuversichern. Und irgendwann ging es nach einem bestimmten Stadium auf diesem Weg dann auch in die eigene Person. Wo das Vertrauen ausgezogen ist, ziehen nämlich dann auch Selbstzweifel ein und Minderwertigkeitsgefühle. Denn es gibt dann, wenn man die Kontrolle und den Zweifel wirklich ernst nimmt und zu Ende denkt und dabei konsequent bleibt, irgendwann ja auch kein Zutrauen mehr in das, was man selbst tut und weiß. Unentschlossenheit, Entscheidungsschwäche, fehlendes Selbstbewusstsein, damit kriegt man dann zu tun. Wo das Vertrauen weggeworfen wird, zieht dann leicht die Angst ein. Diese Angst wird wohl namenlos sein und unkonkret. aber auch sehr real das Leben bestehen. Denn wenn das Vertrauen auf einen guten Schöpfer und einen umsichtigen Vater im Himmel fehlt, der für mich sorgt, dann werden ja im Umkehrschluss Himmel und Schicksal zu feindlichen Mächten. Wo ich nichts Gutes erwarte, habe ich doch mit dem Gegenteil zu rechnen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Was hier geistig begründet wird, hat seine Auswirkung auch auf das ganz normale Alltagsleben, auf das eigene Nervenkostüm, auf das Zusammenleben der Menschen, auch auf die Erziehung. Ich möchte dazu eine Erzählung aus den sogenannten makrebinischen Geschichten des Gregor von Rezzori weitergeben. Dieses Makrebinien hat nichts zu tun mit dem gleichnamigen alten Begriff für Nordafrika. Diese makrebinischen Geschichten sind einfach eine Art Schildbürgergeschichten mit etwas anderer und zum Teil makaberer Aussagerichtung. In diesen ominösen Makrebinien gibt es ganz besondere Erziehungsmethoden. Da setzen die Väter ihre Kinder auf Bäume oder Mauern. Sie stellen sich mit ausgebreiteten Armen darunter. Sie fordern die Kinder auf zu springen und geben das Versprechen, sie ganz sicher aufzufangen. Die Kinder springen tatsächlich, aber die Väter lassen die Arme sinken und treten zur Seite. In der verwegenen Pädagogik Maghrebiniens sollen die Kinder von klein auf lernen, niemanden über den Weg zu trauen. Darüber kann man entsetzt sein. Aber ist es im Kern was anderes, als wenn ein deutscher Vater sein Kind ermahnt, nur auf sich selbst zu vertrauen? Kinder, denen das Vertrauen ausgetrieben wird, das sind arme Geschöpfe. Und es ist eine arme Welt, in der es immer mehr Menschen gibt, bei denen an dieser Stelle innerlich was zerbrochen ist. Ich vertraue nur auf mich selbst. Vertrauen, das ist ein Stück heile Welt, weil es ein Stück von Gottes Welt ist. Ein Zipfel des Paradieses und jenes zukünftigen Reiches, auf das wir warten. Und wohl dem, der mit seinem Hunger und Heimweh auch in dem stinkenden Schweinestall keinen Augenblick an der Liebe seines Vaters zweifelt und nicht vergessen hat, dass er tatsächlich mit ausgebreiteten Armen da steht und dass er aufgefangen werden kann bei dem Sprung zurück ins Vaterhaus, egal wo er herkommt. Wohl dem, der sein Vertrauen auf diesen Vater noch nicht zum Sperrmüll gegeben hat, wenn vielleicht noch ein paar Dinge passiert sind, die den Glauben an Katzer verpasst haben. Im Sperrmüll, da gibt es ja auch so Spürnasen. Die sehen sich manches Teil ganz gezielt und bewusst an. Und die erkennen, wenn unter so einer hässlichen Lackschicht, vielleicht mit ein paar Macken oder einer schmierigen Dreckschicht, ein schönes, massives, antikes Möbelstück verborgen ist. Ein Stück, wie man es heute nie mehr bekommen würde, weil sowas Gutes gar nicht mehr gebaut wird. Der Glaube. Wer genau hinsieht, wird unter den Kratzern, den unvergänglichen und über die Maßen wertvollen Kern des Glaubens immer sehen und feststellen. So ist es auch den Hebräern gegangen, denen dieses Wort zuerst geschrieben wurde. Sie standen in der aktuellen Gefahr, den Glauben aufzukündigen und alles damit zu verlieren. Und da wurden sie erinnert an die vielen Male, wo sie um des Glaubens und ihres Herrn willen Probleme gekriegt haben. Und das ist mir der Anknüpfungspunkt auf den heutigen Stephanustag. Der Märtyrer hat den Glauben bezahlt mit seinem Tod durch Steinigung. Wir leben nicht in einer Verfolgungssituation hier. Weltweit ist das für unsere Geschwister anders, aber wir werden wegen des Glaubens nicht äußerlich bedroht. Statt Erfolgung, Verfolgung erleben wir Anfechtung. Der Unterschied ist, dass Verfolgung von außen kommt, aber Anfechtung in uns drin passiert. Allerdings hat jede Anfechtung auch was mit Außeneinflüssen zu tun, die dann innen drin ihre zersetzende Kraft verbreiten und vielleicht von innen noch schlimmer wirken. Kirchengeschichtlich ist es jedenfalls so, dass äußere Verfolgung die Gemeinde nie besiegt, sondern zum Wachstum gebracht hat. Die Dinge unserer Gesellschaft aber, die ich am Anfang genannt habe, die dazu führen, den alten Glauben Stück für Stück auf den Sperrmüll der persönlichen Lebensgeschichte zu verabschieden, diese Dinge wirken von innen wie ein Gift, wie ein Krebs, wie ein Korrosionsprozess. Und sie dezimieren die Gemeinde durchaus und tun das kräftig. Allerdings gehört Anfechtung zwingend zum Christenleben dazu und kann auch sogar vitalisierende und kräftigende Wirkung haben. Luther hat gesagt, Anfechtung, Gebet und Meditation macht den bewussten Christen aus. Die Anfechtung ist der Teil, in dem wir erleben, wie Gottes Welt in unsere hineinreicht. Und wir erleben, die beiden passen nicht zusammen. Die stehen zueinander in Spannung. Das erleiden wir. Aber damit wird auch dann die Lebendigkeit des Glaubens erwiesen. Wird auch seine Relevanz belegt. Unseren Realitätsgehalt offenbar. Nur was lebt, leidet auch unter Spannung. Die Empfänger des Hebräerbriefs hatten beides. Von außen den Spott und von innen schwere Zweifel. Aber immer wieder konnten sie das wegstecken, weil sie getröstet und entschädigt wurden von der bleibenden und besseren Habe des Glaubens, wie das hier Vers 34 steht. Es wird also immer wieder im Christsein darum gehen, solche Anfechtungen zu verarbeiten bis zum Schluss. Der Glaube macht seine ganze Person und Existenz fest an der neuen Welt Gottes, die da kommen wird. Er widerspricht dem, was jetzt ist, im Blick auf die höhere Wirklichkeit, auf den weiteren Zusammenhang, im Blick auf das, was am Ende kommt. Und das zählt. Der einzige Beleg, den wir für dieses kommende Reich haben, ist der kommende Herr, der zu Weihnachten gekommen ist, in der das andere Mal wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und den Toten. Der da war, der da ist und der da wiederkommen wird. Mit dem lässt sich auch jetzt schon leben. Und das macht sich auch hier und jetzt schon bemerkbar. Und letztlich wird damit aus der Vertrauensfrage eine personale Frage. Traue ich dem, der vor 2000 Jahren am Kreuz für mich gestorben ist? Traue ich ihm zu, dass er meine Schuld wegnimmt, immer wieder für mich einen neuen Anfang möglich macht, egal wie weit ich es habe kommen lassen. Dass er die Arme für mich des Vaters für mich weit geöffnet hat, dass ich da reinspringen kann, egal von wo, springen immer wieder aus meinem kleinen, manchmal so friedlosen und heillosen Leben. Springen einmal am letzten Tag, wenn ich von dieser Welt gehen muss. Traue ich dem? Das ist die Frage. Und diese Frage war auch zur Zeit Jesu schon umstritten. Immer wieder haben die Leute Beweise gefordert für das, was er ihnen erzählte. Und einmal wird Jesus zu viel und er gibt in aller Deutlichkeit Auskunft. Lesen wir Matthäus 12. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Diese Formulierung, ehebrecherisches Geschlecht, die zu meinem persönlichen Bedauern aus der aktuellen Luther-Übersetzung verschwunden ist, diese Ausdrucksweise mag verwundern. Aber an ihr wird ganz hervorragend deutlich, was da gemeint ist. Wenn nämlich zwei Leute sich gern haben, sich lieben und eine Ehe eingehen, dann wird zu Recht nicht gefragt nach Beweisen und Garantien, denn es ist eine Vertrauensbasis da. Aber wenn die Ehe in der Krise steht oder sogar zerbrochen ist, da besteht kein Liebesverhältnis mehr, der Vertrauensvorschuss ist futsch, also soll jetzt alles erklärt und belegt werden. Plötzlich sitzt man beim Scheidungsrichter. Es geht um Verträge, es wird auf Gesetze gepocht. Es wird nach Sicherheit verlangt. Wo das Vertrauen in Ordnung ist, wird nicht nach Sicherheit gefragt. Aber wo nach Beweisen gerufen ist, ist das Vertrauen gebrochen. Wenn uns heute dieser Ruf erreicht, werft euer Vertrauen nicht weg, dann ist das gar nicht mehr mein. Schick doch diese Hand Jesu weg, die sich dir entgegenstreckt. Diese Hand will dir nur das wegnehmen, was dich belastet. Sie will dir geben, was du zum Leben brauchst. Dieser Herr erkennt immer wieder unter diversen Oberflächen, unter Schmink- und Lackschichten, was auch bei dir darunter verborgen ist, das Originalstück. So wie er es gemeint hat. So wie man es heute nie mehr bekommen würde. So wie du bist, mit dem, was du mitbringst und was dich ausmacht. Unschätzbar wertvoll. Original. So was Gutes. Einzigartig. Und ihn juckt es wie einen leidenschaftlichen Restaurator, bei dir zu reparieren, auf keinen Fall fortzuwerfen, sondern zu pflegen, gängig zu machen und zu polieren. Und darum, bleib bei diesem guten Herrn, dessen Ohr auf dein Rufen hört, dessen Auge auf dich achtet, dessen Herz für dich schlägt, auch in Verfolgung und Anfechtung, vor allem da. Amen. Der Friede Gottes, höher als alles, was wir denken oder verstehen, der bewahre Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Heil.